Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Ich grüße euch und sage direkt, es geht heute um die Schattenseiten der Liebe. Um das Ende. Gut. Naja, okay, es endet nicht auf Support, die Liebe, wenn eine Beziehung zwischen zwei Menschen zu Ende geht. Wir sprechen heute über Trennung, über eine kleine Gebrauchsanleitung, ein neues Buch, wie man sich am besten trennen sollte oder warum. Und wir hören auch Trennungsgeschichten, wie die von Corinna.
Mittlerweile muss ich nicht mehr weinen. Das musste ich die ersten 2 Monate auf jeden Fall, fast jeden Tag.
Warum sich Corinna von ihrem Freund getrennt hat, obwohl sie ihn geliebt hat, das hört ihr gleich. Und wer sich jetzt denkt, och, eigentlich ist mir nicht so nach Schattenseiten, sondern eher nach Sonnenseiten der Liebe, habe ich auch in der Sendung für euch. Ganz zum Schluss erzählt Sarah im Liebestagebuch von einer wilden Sommerbegegnung am See und dann auch im See.
Unter Wasser haben wir uns dann angefangen zu küssen erstmal und ja, wenn man dann so im Wasser ist, dann, ja, dann ist alles irgendwie auch so leichter und ich habe mich dann so an ihn dran geschmiegt.
Wenn ihr euch denkt, an wen hat sich Sarah da wohl rangemacht, das erfahrt ihr sozusagen als seelisches Trostpflaster am Ende von Eine Stunde Liebe. Erstmal machen wir hier ein bisschen beziehungstechnisch Schluss. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe widmet sich heute dem Ende der Liebesbeziehung. Und bevor wir darüber in der Theorie sprechen, gibt es 3 Trennungsgeschichten, abgeschlossen oder noch in Überlegung, die Deutschlandfunk Nova-Reporterin Katrin Altschner für uns gesammelt hat.
Jede Trennung fühlt sich wie ein kleiner Tod an. Grund sind unsere Urängste und unser mächtiger Wunsch nach Bindung. Loslassen zu lernen ist schwer.
Es ist nicht meine erste Trennung. Und es ist immer die Zeit, die dafür sorgt, dass es besser wird.
Corinna ist 33 und hat sich vor 3 Monaten von ihrem Freund getrennt. Nicht, weil die Liebe fort war, sondern weil die Perspektive fehlte. Sie will Kinder und Familie, er kann sich das nicht beantworten. Noch nicht mal, ob er monogam leben will. Die Trennung kam nach 3 Jahren sehr plötzlich.
Weil ich gemerkt habe, dass er nicht so glücklich ist mit mir und ich gerade auch nicht das bekomme, was ich brauche. Und es war dann ein Satz, nach einem langen Gespräch und Tränen war das der Satz, ja, dann ist es jetzt vorbei mit uns. Ich habe den Satz gesagt, weil ich wusste, er würde den nie sagen können, dass er das nicht hinbekommt. Und das fand ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich blöd und nervig. Also, dass selbst ich dies am wenigsten wollte, weil sie doch glücklich war, diesen Satz sagen musste.
Nicht immer sind Trennungsgründe so existenziell, was die eigenen Ziele und Träume angeht. Und nicht immer sind Menschen so klar in ihrer Entscheidung.
Ich glaube, ich kann keinen einzelnen Grund wirklich benennen. Alles, das nicht miteinander klarkommen, dass viele streiten.
Philipp ist Ende 20 und seine Trennung von seiner Freundin Hanna nach 2 Jahren Beziehung war nicht so klar. 2-mal hat sich Philipp getrennt. Das erste Mal in den ersten Monaten, dann nach dem ersten Jahr. Danach ein paar Monate im Ausland und alles fing von vorn an. Nur diesmal wollte er es mehr und immer mit einem Gedanken.
Das darf jetzt auf gar keinen Fall nochmal irgendwie in die Hose gehen. Und dann habe ich auch angefangen, mich ziemlich dafür zu verbiegen.
1 Jahr mit viel Streit, bis dann nicht Philipp, sondern seine Freundin sich getrennt hat.
Weiß ich noch ziemlich genau, dann bin ich so durch die Wohnungstür und dann bin ich irgendwie die Treppe runter und dann habe ich meinen Krempel erstmal irgendwie so auf der halben Treppe, habe ich den erstmal abgestellt. Und habe mir gedacht, nee, das geht nicht, du kannst hier jetzt nicht einfach irgendwie so rausgehen. Und dann bin ich nochmal hoch und dann war mehr oder weniger eigentlich, dann habe ich nur noch gemerkt, dass dieselbe Kälte eigentlich mehr oder weniger immer noch da war.
Und obwohl es am Anfang der Beziehung eigentlich Philipp war, der sich trennen wollte, war es dann schwerer als jemals zuvor, als es Hanna beendet hat.
Entweder deswegen, weil ich gemerkt habe, jetzt mache ich eigentlich mehr oder weniger schon alles und es reicht trotzdem noch nicht. Oder ist es das, dass ich mich so sehr selber verlassen hatte und hat es deswegen so wehgetan? Ich, keine Ahnung, ich habe eigentlich fast das Gefühl, dass es das Zweite ist.
Philipp ist über die Trennung hinweg, auch wenn es lang gedauert hat. Und da ist noch die Geschichte von Miriam. Sie denkt schon ans Schlussmachen, obwohl ihre Beziehung noch sehr jung ist. Vor ein paar Monaten ist sie Hals über Kopf mit ihrem neuen Freund zusammengezogen.
Jetzt gerade ist es sehr anstrengend, weil so das erste Verknalltsein vorbei ist und man sich fragt, bin ich jetzt in den Menschen verliebt? War ich nur verliebt in die Vorstellung, die ich von dem hatte? Und wie nah ist der Mensch an der Vorstellung dran?
Selbst wenn sie wollte, könnte sie sich gerade gar nicht trennen. Weil der Mietvertrag noch 1 Jahr läuft, weil alles Geld in der Kaution steckt, weil Miriam keinen familiären Background hat, wo sie hin könnte. Wäre das anders, wäre sie wohl schon weg.
Aber wer weiß, ob das richtig gewesen wäre. Also vielleicht hätte ich das dann auch bereut. Eigentlich will ich nicht schnell aufgeben und ich glaube, das hätte Aufgeben auch sehr einfach gemacht. Also ich möchte geduldig sein, aber dafür möchte ich zumindest an der Hand haben, dass sich irgendetwas bewegt.
Ist unsere Generation womöglich beziehungsunfähig? Laut einer aktuellen Studie der Generation What, für die fast 1 Million Menschen in Europa zwischen 18 und 34 befragt wurden, können sich zumindest 87% von uns ein Leben ohne Liebe nicht vorstellen, um glücklich zu sein.
Ich glaube nicht an die große Liebe, aber ich glaube an große Liebe.
Ich möchte immer noch gerne, aber es fällt mir zunehmend schwerer.
Ich glaube schon an die große Liebe und dass am Ende eines Lebens es schön ist, wenn man jemanden hat, der an seiner Seite ist.
Sie haben die Hoffnung auf die große Liebe noch nicht aufgegeben. Corina, Philipp und Miriam, 3 Geschichten, wenn Menschen den Partner verlassen oder die Partnerin getrennte Wege gehen oder auch schon mal darüber nachdenken. Gut so, würde dazu wahrscheinlich unser nächster Gast gleich sagen.
Deutschlandfunk Nova.
Und ich habe heute ein Buch mitgebracht. Der Titel ist ein deutlicher Imperativ. Trennt euch, ruft uns der Schweizer Autor Thomas Meyer entgegen, mit Ausrufezeichen. Naja, und das wundert mich so ein bisschen, weil die Scheidungsrate zum Beispiel, die liegt in Deutschland so bei 40% und die Generation der 20- bis Ende 30-Jährigen, zu der ich ja auch gehöre, wir werden immer wieder gelabelt als Generation unentschlossen oder eben auch gehört als Generation beziehungsunfähig. Also Trennung können wir doch scheinbar ganz gut. Wozu braucht es da seine Anleitung, wollte ich als erstes vom Autor Thomas Meyer wissen.
Ich denke, wenn Leute zur Einsicht kommen, dass das nicht klappt, dann sollten sie auch aufhören und nicht weiter rumdoktern. Und deswegen von Beziehungsunfähigkeit zu sprechen, halte ich für verfehlt. Denn es ist nun mal so, dass die meisten Menschen, die sich zusammentun, nicht hätten zusammentun sollen, weil sie nicht zusammenpassen. Und wenn 2 Leute zur Einsicht kommen, dass sie wirklich nicht zusammenpassen und in der Folge die Versuche einstellen, einander passend zu machen, dann finde ich das gut und richtig und würde nicht von Generation beziehungsunfähig sprechen, sondern von Generation ehrlich.
Da hast du ja auch eine Zahl zu, wie oft es nicht passt. Nämlich 4 von 5 Beziehungen, sagst du in deinem Buch, würden eigentlich nicht passen. Behauptest du einfach so, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse. Warum?
Ist richtig, ich bin kein Akademiker, lediglich Mensch mit Erfahrungen, eigenen und beobachteten. Und diese 4 von 5, das ist nicht berechnet, sondern gefühlt. Ich sehe viele Paare, die sich zwar zugetan sind, die einander mögen, vielleicht sogar lieben, aber nicht verstehen. Die haben total unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Weltsichten, unterschiedliche Wertsysteme, vor allem unterschiedliche Anforderungen und Wünsche an die Beziehung. Und deswegen entstehen ja dann die Probleme. Und das ist ungeachtet dessen, ob man sich mag. Das führt dann halt einfach zu diesem Missmut und dieser Depression, kann man sagen. Und das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte.
Jetzt hast du ein paar der Punkte schon aufgezählt, die deiner Meinung nach da sein müssen, damit es in der Beziehung passt. Ich zähle nochmal alle 7 Punkte auf. Humor, Intelligenz, Wertvorstellungen, Lebensumstände und Ziele, persönliche Reife, Sexualität und das Beziehungsmotiv nennst du in deinem Buch. Und es ist ja so, dass es viele Beziehungen gibt, wo das meiste davon vielleicht zumindest am Anfang relativ stimmt. Und dann Dinge wie sexuelles Verlangen oder die Lebensziele verändern sich ja phasenweise nochmal. Wie ist das? Soll man dann direkt alles andere, was doch passt, über Bord werfen und davon ablassen?
2 Antworten dazu. Erstens glaube ich nicht, dass am Anfang alles passt und dann plötzlich nicht mehr, sondern ich glaube, man ist am Anfang sehr geblendet von der Freude über den anderen Menschen und seinen Körper und die Gefühle, die da entstehen. Und man glaubt dann, es passe. Man glaubt, man habe einen ähnlichen Humor und eine ähnliche Einstellung und so weiter. Das ist etwas, was hormonell gesteuert ist, denke ich vor allem. Das hat noch nichts damit zu tun, dass man sich tatsächlich ähnlich ist und in der Folge auch einig. Und was du auch angesprochen hast, nämlich dass das sexuelle Verlangen abnimmt, ja, das tut's, wenn man sich sehr nahe ist, wenn man nie die Gelegenheit hat, sich zu vermissen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, nämlich da geht's dann darum, wie halte ich die Sexualität aufrecht in einer langjährigen Beziehung. Und das ist ein wirklich ganz anderes Thema als das, worum es hier in diesem Buch geht, nämlich um die Frage, passen wir zusammen wirklich, ja oder nein? Und ich habe mit diesen 7 Aspekten versucht, diese Frage des Passens einzugrenzen. Der wichtigste scheint mir ist das Beziehungsmotiv, nämlich was erwarte ich von dieser Beziehung, wie möchte ich sie gestalten, auch was sind die Ängste geheimeren Bedürfnisse, die ich so mit mir rumtrage. Es gibt ja viele Menschen, die von einem Partner hauptsächlich erwarten, dass er ihnen die Einsamkeit vertreibt oder ihre Selbstunsicherheit heilt. Und
was ist daran falsch?
Dort wird es dann schwierig. Ja, falsch, ich würde da nicht von falsch sprechen, sondern davon zum einen, dass in meinen Augen eine Beziehung nicht funktionieren kann, wenn einer der beiden psychische und emotionale Probleme hat, die er nicht gelöst hat, sondern die er auf den Partner ablädt und projiziert. Und zum anderen geht's wirklich nur um die Frage, passt das? Wollen beide das Gleiche von der Beziehung? Also wenn einer findet, mein Partner muss mich glücklich machen und der andere findet, es ist meine Aufgabe, einen Partner glücklich zu machen, dann passen die ganz gut zusammen. Das heißt nicht, dass das eine Beziehung ist, wie ich sie haben möchte oder von der ich glaube, dass sie den Leuten gut tut, sondern die beiden funktionieren miteinander.
Und wenn es eben nicht funktioniert, dann fordert Thomas Meyer, geht doch lieber getrennte Wege.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen über eine 120 Seiten kleine rote Fibel, in der der Züricher Autor Thomas Meyer schrittweise Tipps zum Schlussmachen einer Beziehung gibt. Und bei seiner gefühlten, nicht wirklich erwiesenen These, 4 von 5 Paaren passen eigentlich gar nicht zusammen und sollten es besser sein lassen, ja, bei dieser radikalen statistischen Abrechnung, da musste ich an so ein paar Frauen in den Vereinigten Staaten und in England denken, die sich momentan selbst heiraten. Ja, ist vielleicht nicht wirklich eine Bewegung oder wenn überhaupt eine Mini-Bewegung unter dem Label Sologamie. Und ich wollte von Thomas wissen, ob diese Form der Selbstliebe dann eine Lösung sein kann, um einer harten Trennung zu entgehen.
Selbstliebe ist natürlich ein wichtiger Punkt. Man kommt nicht daran vorbei, Freundschaft zu sich selbst zu schließen. Das heißt, mit seinem Charakter, mit seinem Aussehen, mit seinen Schwächen, mit den Dingen, die man an sich selbst loswerden möchte. Und das anzunehmen, was einen ausmacht, auch die Dinge, die man nicht so gerne hätte, das ist Selbstliebe für mich, dass man mit sich selbst Frieden schließt und Freundschaft schließt und gern mit sich selbst Zeit verbringt. Und das, ich glaube, das ist die Grundlage für eine gesunde Beziehung, aber es soll ja in keiner Weise dorthin gehen, wie du es jetzt in meinen Ohren angetönt hast, dass man quasi aufgibt, im Sinne von, das hat ja eh keinen Zweck, es ist so unwahrscheinlich, dass ich jemanden finde, der zu mir passt, dann schotte ich mich doch lieber gleich ganz ab und gebe das auf und habe vielleicht hin und wieder unverbindlichen Sex. Also das ist nicht so gemeint und ich glaube auch nicht, dass das die Antwort sein kann auf all diese Fragen, sondern wenn man jemanden kennenlernt, empfehle ich, dass man ein ehrliches, offenes Gespräch führt, eher früher als später, darüber, wie wollen wir unsere Begegnung gestalten. Und wenn man dann merkt, das ist zu verschieden, das ist nicht, wir haben das Heu nicht auf derselben Bühne, wie man so schön sagt, dann soll man auch den Mut haben, weiterzugehen und nicht daran klammern im Sinne von, das kommt dann schon gut, denn das tut's nie.
Beschreib mal genau diesen Moment. Jetzt ist man vielleicht aus der letzten Trennung wieder frei, man trifft jemanden. Du plädierst dafür, dass man sich so 2-3 Wochen vielleicht gibt, wo man eben diesen anderen Menschen, den man da kennenlernt, erstmal versucht, besser kennenzulernen, wahrscheinlich Werte auch abzustecken, bevor man einfach jetzt nur körperlich sich erstmal aufeinander einlässt und die rosarote Brille walten lässt des Verliebtseins. Wie soll dieser Prozess dann aussehen, um auch mal einen Blick hin zur nächsten Trennung, also die nicht wieder so schnell vor sich zu haben?
Ja, ich möchte es ehrlicher und realistischer proklamieren. Ich glaube nicht, dass wenn zwei Menschen im 21. Jahrhundert aufeinandertreffen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die, wenn sie einander gefallen, ganze 3 Wochen warten, bis sie körperlich werden. Ich glaube, man kann gleichzeitig körperlich werden und ehrlich sein zueinander. Und das ist etwas sehr Schwieriges, dass man in diesem Rausch der Gefühle und der Freude sich trotzdem trifft und sich miteinander hinsetzt und ein ehrliches Gespräch führt darüber, wie man ist und wie man die Beziehung führen möchte. Denn dieses Gespräch hat ja auch ein gehöriges Enttäuschungspotenzial. Vielleicht stellt sich heraus, dass die Frau, die mir gefällt, mit der ich auch bereits schlafe, die ich wirklich sehr attraktiv finde, dass die eine Geisteshaltung hat und an diesem Gespräch darlegt, die mit meiner nicht vereinbar ist. Das ist nicht in Ordnung, wenn man bloß weil sich das besser anfühlt für einen selbst und weil es für den Moment einfacher ist, wenn man seine schwierigen Aspekte verleugnet und verhüllt, denn dieser Mensch hat ja dann nachher mit denen zu tun. Also wenn jemand streitsüchtig ist, dann soll er nicht so tun, als wäre er ein harmonieorientierter Mensch. Dann soll er sagen, ich streite gern, ich werde schnell und leicht laut. Dann weiß der andere, woran er ist.
Aber das ist ja utopisch. Die wenigsten wissen das ja so von sich und würden das in einem Gespräch, man lernt sich gerade 2, 3 Wochen kennen, sitzt beim Kaffee dann nochmal zusammen, da würde doch keiner jetzt auspacken und sagen, ich bin streitwütig. Das weiß man von sich ja vielleicht gar nicht mal so. Man denkt, man ist temperamentvoll beispielsweise.
Ja, man beschönigt. Und der Geizige ist natürlich kostenbewusst. Das ist
genau.
Das ist mir schon
aber klar. Das ist es doch. Die meisten Menschen haben ja jetzt nicht, klar, man kennt seine Schwächen vielleicht auch, aber gerade die würde man erstens ungern in der Anfangskennenlernphase preisgeben. Manche sind einem aber auch nicht bewusst. Das macht man dann vielleicht gar nicht aus bösem Willen, sondern...
Das stimmt, das haben wir ja eben bereits beides schon gestreift. Erstens, soll man sich diese Dinge bewusst machen? Und da hat man ja Beziehungen gehabt und man hat ja da auch Dinge gelernt. Und zwar nicht nur über den anderen, diesen Arsch, sondern auch über sich selbst. Man hat sich ja auch Dinge über sich selbst anhören müssen und einige davon sind nun einmal wahr.
Und so ehrlich bist du, dass du das dann der nächsten Person, mit der du zusammen sein willst, immer so auftischst und sagst, so und so und so und so bin ich. Willst du das nicht?
Ja, ich habe meiner neuen Freundin, wir sind jetzt 3 Monate zusammen, ich habe dieses Gespräch angeregt. Also um ehrlich zu sein, bin ich nicht drum herum gekommen, weil das Buch rausgekommen ist, in dem ich ein solches Gespräch empfehle und sie das Buch gelesen hat und ich ja schlecht der Autor dieses Buches sein kann, der dann seine eigenen Ratschläge nicht befolgt.
Blöd gelaufen.
Deswegen habe ich gesagt, liebe Lisa, es tut mir sehr leid, wir müssen jetzt leider, denn du bist jetzt meine Freundin, wir müssen jetzt dieses Gespräch führen und das haben wir getan. Wir haben darüber gesprochen, was wir uns wünschen, was wir aber auch mitbringen an Schwächen und an Ängsten in diese Beziehung. Und ich habe ihr beispielsweise über mich gesagt, schau, ich bin jemand, der viel Zeit für sich selbst braucht. Dieses Gespräch haben wir geführt und das war ein gutes und verbindendes Gespräch. Es war zum Glück ein Gespräch, bei dem wir herausgefunden haben, dass wir uns in sehr vielen Fragen ähnlich sind. Und dass es dann deswegen eine gute Grundlage gibt, diese Beziehung zu führen. Und das hat sich jetzt auch als absolut richtig herausgestellt.
Thomas Meyer empfiehlt also aus eigener Erfahrung heraus, lieber am Anfang der Beziehung Tacheles reden, als vielleicht später tränenreich dann irgendwann, wenn die Liebe und das Leben schon sehr miteinander verwoben sind, erst dann festzustellen, es passt leider doch nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Anna of the North mit Someone und offensichtlich nicht mit Somebody. Das ist ja nicht irgendwer, den Anna da besingt. So, kommen wir zurück zu dem Buch Trennt euch. Auf dem Klappentext dieses Buches des Schweizer Autoren Thomas Meyer, da stehen 6 Sätze, die den Inhalt ziemlich auf den Punkt bringen. Erstens, es passt oder es passt nicht. Zweitens, meistens passt es nicht. Drittens, wenn es nicht passt, wird es nie passen. Viertens, wenn es nicht passt, leiden sie. Fünftens, wenn sie leiden, müssen sie gehen. Und sechstens, das Leben ist sehr kurz. Im Buch werden dann diese ganzen Punkte ausführlicher natürlich abgearbeitet. Und ich wollte im Gespräch mit Thomas Meyer von ihm wissen, für wen hast du diese Trennungsanleitung eigentlich geschrieben?
Ich habe dieses Buch in erster Linie für mich selbst geschrieben. Ich glaube, dass ein Autor sein Buch immer zuerst einmal für sich selbst schreibt. aus welchen Gründen auch immer, aber er schreibt das, weil er es schreiben und auch lesen möchte. Aber wenn du mich nach einer Zielgruppe fragst, dann sind das die Menschen, die ein Leben im Einklang mit ihren Bedürfnissen führen möchten. Das kann jemand sein, der in einer total unglücklichen Beziehung ist und nicht weiß, wie er da rauskommt.
Da sind ja auch sehr viele Achtsamkeitsprinzipien drin. Am Anfang steht Einatmen, am Ende auch Ausatmen. Das erklärst du sowieso. Atmen ist sehr wichtig, um ruhig zu bleiben und gelassen.
Das wollte ich gerade sagen. Es geht um die Frage, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und das Buch ist für Menschen gedacht und geschrieben, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen möchten. Das ist natürlich keine, nicht immer nur angenehme Auseinandersetzung. Das Ergebnis ist in jedem Fall positiv, da bin ich überzeugt, aber die Auseinandersetzung ist schwierig, denn wenn man sich fragt, tut mir das gut, worum es sich auch immer handelt, besteht die Möglichkeit, dass die Antwort lautet, nein, tut es nicht. Und dann ist man natürlich sofort aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. Und wenn man das nicht will, weil man die Konsequenzen fürchtet, dann ist man in diesem Dilemma gefangen, dass man A, weiß, das ist nicht richtig für mich, und B, es vermeiden möchte, daran etwas zu ändern, weil man begründet oder nicht begründet die Konsequenzen fürchtet.
Und ich habe in einem Interview gelesen, du selbst hast dich auch getrennt, als du im Grunde dabei warst, Vater zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine deiner Beziehungen war das so. War das so mit die härteste Trennung? Und also Kinder sind auch kein Grund, um zusammen zu bleiben, ne? Das schreibst du auch in deinem Buch.
Ich habe mich getrennt, als mein Sohn 4 Monate alt war, und ich bin überrascht, stelle überrascht fest, dass diese Information einen sehr starken Reiz auslöst und dazu führt, dass man überzeugt ist, dass ich ein Charakterlump bin. Also die Gründe, weshalb ich mich getrennt habe, sind irrelevant. In der Wahrnehmung der Äußeren oft. Und B, ist man auch überzeugt, dass ich mich seither nicht um das Kind gekümmert habe.
Ich hätte es nicht gesagt, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
Aber ich stelle fest, dass dieses, er hat sich getrennt, als der Kleine noch erst vier Monate alt war, das wird stark verurteilt. Aber der Kleine lebt 4 Nächte pro Woche bei mir. Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis, seine Mutter und ich. Wir betreuen dieses Kind gemeinsam. Wir sind kein Paar mehr, aber wir sind Eltern, die auf konstruktive und meist harmonische Weise gemeinsam dieses Kind betreuen. Und das war sehr schwierig natürlich, denn ja, wir haben zusammen gelebt und da war gerade eine Familie entstanden. Und das hat natürlich meinem Wunsch entsprochen. Ich habe die Frau auch geliebt, ich habe sie begehrt, aber ich habe gesehen, diese Beziehung tut mir nicht gut. Und sie zu beenden, hat eine Menge Mut und Kraft gekostet. Und ich bin mir selbst sehr dankbar, dass ich beides aufgebracht habe. Denn ich habe es nie bereut und die Gründe, die zur Trennung geführt haben, die sind nicht verschwunden. Ich sehe das immer noch heute. Sehe ich immer noch, ja, wir würden immer noch nicht zusammenpassen. Wenn wir weitergemacht hätten, wäre es so geblieben oder natürlich schlimmer geworden.
Schwierige Trennung, aber die schlimmste war es für Thomas Meyer nicht. Es gab noch eine schlimmere. Das ist dann eine andere Geschichte, vielleicht auch für ein anderes Buch. Sein aktuelles Werk Trennt euch ist im Salis Verlag herausgekommen und die gebundene Ausgabe, die kostet 18 Euro. Was mit dabei ist, ist so eine kleine Stickersammlung, so vielleicht ja Mantras für den Alltag, zum Beispiel 3x trenn dich steht da hier auf diesem weißen Sticker in schwarzer Schrift. Dann gibt's auch nochmal 3x trennt euch. Ich glaube, da kennt jeder so ein paar, dem man das gerne anheften würde. Und auch schön, Liebe allein reicht nicht.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt kommt die versprochene schöne Liebesgeschichte zum Schluss von Eine Stunde Liebe. Was gehört zum Sommer im besten Fall dazu? Genau, Urlaub. Und der muss ja nicht immer in die Ferne gehen. Im Liebestagebuch erzählt uns Sarah von ihrem Heimaturlaub bei den Eltern und von einem unverhofften Wiedersehen mit einer früheren Liebschaft aus der Jugend. Ich sag euch, es wird heiß.
Ich habe gerade Urlaub und bin spontan in meine Heimat gefahren, um einfach mal zu schauen, was die Familie so macht. Und ja, es ist einfach immer ganz schön, wenn man so ja, einfach runterfährt in die Stadt, in der man groß geworden ist und sich dann mit den Leuten trifft, mit denen man in der Schule war. Und dann dachte ich, wenn ich schon jetzt in der großen Stadt bin, dann muss ich die Gelegenheit auch direkt nutzen und bin dann so durch so mein altes Viertel geschlichen und war in meiner Stammeisdiele von früher und habe mich dann ans Wasser gesetzt an einen meiner Lieblingsplätze und habe dann angefangen zu lesen. Ja, und dann saß ich da also schön am Wasser, war zwischendrin kurz mal baden, mein Buch gelesen und dann auf einmal sehe ich, dass ein guter Freund von mir aus der Schule damals da vorbeiläuft und dann habe ich ihn einfach kurz gerufen und er war gerade eigentlich auf dem Nachhauseweg. Dann hat er sich noch zu mir gesetzt und wir haben uns gut unterhalten und also bei uns war es so, dass wir schon in der Schulzeit sehr gut befreundet waren und wir waren damals beide vergeben. Naja, auf jeden Fall sind wir immer so aneinander vorbeigeschlichen oder um uns herum geschlichen und also es war immer so eine kleine Spannung da. Dann irgendwann mal, als wir beide dann auch Single waren, auf irgendeiner Party, ich weiß gar nicht mehr wo, haben wir dann so ein bisschen rumgemacht und ein paar Jahre später dann, als wir uns dann nochmal getroffen hatten, ja, ist dann da auch was gelaufen. Aber es war nicht so eine angespannte Atmosphäre, dass man jetzt denkt, okay, oh, wir hatten mal was miteinander und wie gehen wir jetzt miteinander um, sondern es war wirklich richtig angenehm und ja, dann haben wir uns gut unterhalten und dann hat er irgendwann mal angefangen, so von eben unseren näheren Begegnungen in der Vergangenheit zu reden und ja, dann irgendwann mal ist aus dieser lockeren, freundschaftlichen Atmosphäre ist dann irgendwie wieder so ein bisschen was Prickelndes entstanden und ich war da nicht wirklich drauf aus oder habe das irgendwie provoziert, aber es war schön, weil also wir waren auch ja beide in der Stadt, in der wir groß geworden sind und da sind irgendwie so ganz viele Erinnerungen einfach aufgekommen und ja, die Sonne hat geschienen, es war super warm und dann sind wir noch baden gegangen. Ja, und dann, wenn man da so im Wasser ist und man taucht und also, ja, da albert man einfach rum, das gehört irgendwie dazu und ja, dann ist es schlussendlich auch so weit gekommen, dass wir uns dann wieder nahe gekommen sind. Wir sind aufeinander zugetaucht und dann hat er irgendwie unter Wasser angefangen, mich so an sich ranzuziehen. Er hat versucht, mein Bikini-Oberteil aufzumachen. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so, als wären wir wieder komplett zurückgetaucht in die alte Zeit, der man so noch gar nicht genau weiß, wie kommt man dem anderen Geschlecht näher und da mache ich mal hier irgendwelche Spielchen und unter Wasser haben wir uns dann angefangen zu küssen erstmal und ja, wenn man dann so im Wasser ist, dann ja, dann ist alles irgendwie auch so leichter und ich habe mich dann so an ihn dran geschmiegt wie so ein Koala-Bärchen und dann sind wir immer wieder unter Wasser getaucht und haben angefangen aneinander rumzuspielen und irgendwann mal wurde es dann auch kalt, weil der See ist dann doch noch recht frisch und obwohl wir beide innerlich so aufgeheizt waren, sind wir dann irgendwann mal raus und wir haben gemerkt, dass wir dann doch noch irgendwie ein bisschen mehr voneinander wollen oder brauchen in dem Moment und wir haben uns dann angefangen zu lieben. Da einfach im Freien und es wurde immer dunkler und wir waren ja, also wir sind dann mittlerweile auch trocken geworden durch die warme Luft, aber dann hat es auch noch angefangen zu regnen und dann dieser warme Sommerregen auf der nackten Haut und sein doch sehr vertrauter Körper, ja, das war einfach ganz, ganz aufregend und ich habe mich wieder ganz jung und frisch und voller Energie gefühlt. Ja, wir waren uns auf einmal wieder, ja, so plötzlich wieder so nah, obwohl wir uns so lange nicht gesehen hatten. Und das ist einfach eine schöne, schöne Verbindung irgendwie, die wir beide haben. Ja, das war einfach nochmal ein kurzer Sonderurlaub im Urlaub selber.
Ach, wie schön die Sarah erzählen kann. Mit diesem ja, verträumten, in Erinnerung schwelgenden Liebestagebuch kommen wir auch zu Ende. Und wenn ihr auch so eine aufregende Begegnung im Sommer hattet, von der ihr unbedingt in unserem Liebestagebuch erzählen wollt, sehr, sehr gerne. Einfach E-Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Nochmal, Liebestagebuch-Interessierte, meldet euch. mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevoll Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.